Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem über 1000 Menschen in Israel getötet und über 200 als Geiseln genommen wurden, wütet der Krieg in Gaza. Das führt dazu, dass im Westjordanland ein blinder Fleck entstanden ist. Unser Redaktor war dort und hat sich das palästinensische Leben angeschaut. Ihr hört Hinter der Schlagzeile, den Podcast von CH Media. Mein Name ist Marc Schoder und ich bin hier mit Robin Walz. Hey Robin.
Hey Marc, danke vielmals für die Einladung.
Du warst ja, wie gesagt, im Frühjahr im Westjordanland unterwegs. Warum bist du in dieses Pulverfass gestiegen, wie du selbst in deinem Artikel schreibst?
Ja, genau. Ich muss da vielleicht zuerst ein bisschen Kontext geben. Also ich bin zwischen 2022 und 2023 schon in Israel-Palästina gsi. Ich habe damals das Praktikum für eine NGO gemacht im Westjordanland und anschliessend in Jerusalem studiert. Und ich bin dann im Juni 2023, also ganz kurz vor dem Ausbruch vom Krieg, bin ich abgereist. Mhm. Genau, und das Jahr habe ich dann eine Einladung bekommen zu einer Hochzeit von meinem ehemaligen Mitbewohner, wo ich damals in Ramallah gewohnt habe. Und genau, habe mich dann schlussendlich entschieden, dass ich für ein paar Tage das erste Jordanland reise. Eigentlich hauptsächlich für die Hochzeit.
Nimm uns doch mal mit. Also, was war dein erster Eindruck, als du den Flughafen in Tel Aviv hinter dich gelassen hast und dann durch den israelischen Checkpoint gekommen bist? Wie war das?
Ja, das war speziell gewesen. Also, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht gehabt. Ich glaube, was anders war, ist, dass wenn man eigentlich aus dem Flugzeug ausgestiegen ist und dann dort die Rampe runtergelaufen ist, Richtung Sicherheitscheck, dann sind alle Bilder dort von den israelischen Geiseln. Das hat es natürlich vorher noch nicht dort gehabt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Eindruck, den ich gesehen habe. Und dann bin ich eigentlich aus dem Flughafen raus und gerade ins Taxi hineingestiegen und direkt auf Ramallah.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher an deine Reportagen, Eindrücke, die du niedergeschrieben hast. In diesem Erfahrungsbericht beschreibst du 6 unvergessliche Erfahrungen, die du vor Ort im Westjordanland gemacht hast. Vielleicht könntest du auf 1 oder 2 dieser Erfahrungen näher eingehen und erklären, naja, was sagt das jetzt über die Situation vor Ort aus?
Vielleicht kann ich schnell auf meinen Besuch im Youth Village eingehen. Das ist so ein kleines Dorf, ein bisschen außerhalb von Ramallah. Das Dorf ist errichtet worden von der NGO, also bei der NGO, wo ich damals mein Praktikum gemacht habe. Und ja, das liegt auf einem Hügel, eben ganz, ganz wenig außerhalb von Ramallah. Gerade nebendran liegt noch eine israelische Siedlung. Und genau in dem Dorf, also die Idee von dem Dorf ist eigentlich, dass dort immer wieder Anlässe und Workshops gibt mit palästinensischen Jugendlichen. Genau, und ich bin dann das Mal jetzt im 2024, wo ich wieder dort war, bin ich mal mitgegangen bei so einem Workshop. Und ja, als ich dann in dem kleinen Dorf angekommen bin, ist eigentlich das Erste, was ich gesehen habe, dass dort so Dutzende von wirklich grossen Zypressenbäumen am Boden gewesen sind, also die sind gefällt worden. Das war so beim Eingang vom Dorf. Dann sind wir nachher ein bisschen reingelaufen und dann habe ich dort ganz viele Glasfenster und Glastüren gesehen, die zerschmettert waren. Es hatte Einschusslöcher in den Fenstern. Und ja, was halt passiert ist, dass am Abend vorher eine Gruppe von israelischen Siedlern, die eben bei dieser Siedlung nebendran wohnt, in das Dorf hineingestürmt ist. Und ja, einfach die ganze Verwüstung angerichtet worden ist. Und ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist zu dieser Siedlung, es ist eigentlich ursprünglich nicht wirklich eine Siedlung, sondern es war ein sogenannter Outpost gewesen. Das heisst, es ist eine Gruppe von wenigen, ja, fanatischen Siedlern, die sich dort irgendwo auf einem Hügel platziert hat, dort ein paar Häuschen angebaut haben und sich dann dort anfangen einrichten. Also das ist ohne irgendwelche Bewilligung von der israelischen Regierung. Also sogar nach israelischem Recht ist das illegal gewesen. Nach internationalem Recht sind sowieso alle Siedlungen illegal im Westjordanland. Aber was dann passiert ist, ist, dass die israelische Regierung irgendwann entschieden hat, dass der Outpost legalisiert werden sollte. Und das ist jetzt eine offizielle Siedlung, also die nach israelischem Recht legal ist. Und eben genau, die Siedler dringen halt immer wieder in das Dorf und machen die Sachen kaputt. Ich glaube, das ist ein eher harmloser Vorfall und ein harmloses Beispiel von Siedlergewalt, aber es ist einfach das, was ich erlebt habe. Und ja, ich glaube, das sagt wirklich sehr viel über die Situation im Westjordanland aus, momentan eben Stichwort Siedlergewalt, Siedlungsausbau und vor allem auch Rückendeckung von den Siedlern durch die israelische Regierung und durch das israelische Militär.
Hast du denn noch eine zweite Erfahrung, von der du erzählen kannst?
Ja, sehr gerne. Also andere Begegnung, die ich hatte, das habe ich auch in meinem Text geschrieben, das ist mit einem Freund, wo ursprünglich aus dem Gazastreifen kommt, jetzt aber seit ein paar Jahren in Ramallah lebt. Er ist eben, ich glaube, vor 3-4 Jahren ist er vom Gazastreifen auf Ramallah gekommen für medizinische Behandlung und hat sich dann entschieden, zum dort zu bleiben, weil in Ramallah einfach das Einkommen viel besser ist als im Gazastreifen. Und so hat er können dann das Geld, das er verdient hat, zurückschicken zu seiner Familie, die immer im Gazastreifen waren. Und ja, also sein Job war, dass er Wasser verkauft hat und Nastüchli verkauft hat auf der Straße bei den Autos, die durchgefahren sind. Und irgendwie bin ich mit ihm mal ins Gespräch gekommen, also schon damals, 2022, als ich eben das erste Mal dort war. Und ja, sind wir ins Gespräch und dann hat er mich zu sich heim eingeladen und zu Nacht gekocht für mich. Genau, und jetzt das Mal, als ich halt wieder zurückgegangen bin, bin ich wieder bei ihm vorbeigegangen, habe ja gewusst, wo er ist und wo er arbeitet, immer am gleichen Ort. Und dann hat er mich wieder eingeladen zu sich heim. Und als ich dann in seine Wohnung reingelaufen bin, ist das Erste, was ich eigentlich gesehen habe, dass alle seine Koffer gepackt waren. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, also, was ist los, wo gehst du hin? Und dann hat er gesagt, ja, er will ja unbedingt jetzt zurückgehen in Gazastreifen zu seiner Familie. Und ja, einerseits ist das irgendwie schwierig zu verstehen gewesen, weil das ist im Juli 2024 gewesen, also das ist mitten im Krieg im Gazastreifen. Wieso würde jemand wählen, mitten im Krieg dort hingehen? Das habe ich mir zuerst ein bisschen gedacht und dann habe ich aber recht schnell verstanden, dass es absolut nachvollziehbar ist, weil seine Frau ist dort, seine drei Kinder sind dort und er hat halt einfach mit ihnen sein und hat sie nicht alleine lassen. Ja, das ist sehr eindrücklich, es war auch sehr schwierig und hat mir dann erzählt, eben, dass er jetzt eigentlich nur noch wartet auf Bewilligung von den Israelis, bis er wieder zurück in den Gazastreifen und die Bewilligung hat er bis heute nicht bekommen. Also das letzte Mal, als ich ihn gehört habe, war er immer noch in Ramallah gewesen.
Gab es denn Momente, in denen du dich selbst irgendwie eingeschränkt oder bedroht gefühlt hast?
Ja, ich habe bewusst eigentlich darauf verzichtet, dass ich in andere Städte reise, außerhalb von Ramallah. Es ist auch immer wieder vorgekommen, dass Siedler palästinensische Autos und Taxis angegriffen haben, also mit Steinen beworfen haben zum Beispiel. Es hat viel, viel mehr Checkpoints jetzt in den letzten Monaten gegeben, wo dann einfach willkürlich Autos angehalten werden und das führt zu Stau und langen Wartezeiten. Und manchmal werden die Autos auch nicht durchgelassen und müssen dann wieder zurückkehren. Und ja, so ein bisschen aus dem Grund bin ich eigentlich nur in Ramallah geblieben und in dem Sinn bin ich eigentlich die 10 Tage lang, wo ich dort war, ja, schon ziemlich eingeschränkt gewesen, weil ich mich halt nicht mehr frei bewegen konnte innerhalb des Westjordanland. Klar war meine eigene Entscheidung gewesen, aber das war zum Beispiel jetzt beim letzten Mal, also bei meinem letzten Besuch, als ich dort war, eher weniger das Problem gewesen. Also es hat schon gewalttätige Siedler und Checkpoints gegeben, auch schon damals, aber ja, es hat einfach wirklich drastisch zugetan seit dem 7. Oktober. Mhm. Ich habe mich eigentlich einmal ein bisschen bedroht gefühlt und das war bei meiner Rückreise gewesen, am Flughafen in Tel Aviv, wo ich dort befragt worden bin zu meinem Aufenthalt von der Sicherheitsbeamten. Und als ich ihnen dann gesagt habe, dass ich eben im Westjordanland war, haben sie natürlich nicht so Freude gehabt und haben sich dann intensiv befragt. Eben, sie haben mein Handgepäck mehrmals durchwühlt, haben einen Ganzkörperscan gemacht. Und wo sie dann den Scan ein zweites Mal wollen machen, habe ich mich geweigert, weil ich halt nicht gewusst, was das für eine Technologie ist und welchen Strahl ich da ausgesetzt bin. Und dann haben sie mich von Hand untersuchen. Dann haben sie mir so eine kleine Kabine reingenommen. Und dann bin ich dort mit zwei Männern in der kleinen Kabine drin gewesen. Und dann haben sie mir gesagt, ich muss jetzt die Hose runterlassen. Und ja, es ist ja alles, wahrscheinlich erlaubt, aber das war dann schon ziemlich unangenehm gewesen, weil ich halt auch gespürt habe, dass sie nicht so Freude an mir hatten, weil sie halt allgemein nicht so Freude haben, wenn Leute das Westen dann umreisen. Und das war ein bisschen, ja, so ein bisschen der einzige Moment gewesen, wo wirklich unangenehm war. Ja, ich glaube, man muss das auch ein bisschen relativ sehen. Schlussendlich habe ich immer noch einen roten Pass, immer noch einen Schweizer Pass, und mit dem Pass habe ich extrem viele Privilegien. Also eben, ich kann ganz easy nach Ramallah fahren, ich kann easy wieder zurück auf Tel Aviv, ich könnte ganz locker auf Jerusalem gehen. Und das sind Privilegien, die Palästinenser zum Beispiel nicht haben. Also sie brauchen Spezialbewilligungen, um zum Beispiel auf Jerusalem zu gehen. Also ich habe x Leute kennengelernt, in meinem Alter oder sogar noch älter, die noch nie in Jerusalem waren. Und das ist 15 Kilometer vor Ramallah. Und ich glaube, das ist so ein Traum von ihnen, dass sie das irgendwann mal schaffen, dass sie auf Jerusalem gehen können.
Aber zurück zu den Menschen, die dauerhaft im Westjordanland leben. Du hast bestimmt in diesen 10 Tagen und sofort davor auch in deinem Studium sehr viel mit den Menschen vor Ort geredet. Was kannst du sagen, was beschäftigt die Menschen denn im Alltag? Ist es wirklich so, wie wir aus der Distanz vielleicht denken, die ständigen Flying Checkpoints oder die Siedlergewalt? Oder was ist wirklich in den Köpfen und Herzen der Menschen dominant?
Ja, also ich kann natürlich nicht für alle Palästinenser reden. Ich kann für die reden, die ich getroffen habe. Klar, Siedlergewalt, Checkpoints, das ist in den Köpfen drin, aber es ist fast ein bisschen traurig zu sagen, aber die Leute haben sich auch irgendwie ein bisschen daran gewöhnt. Also das gehört zu ihrem Alltag, auch Einmarsch vom israelischen Militär. Dass es halt Tote gibt, fast auf einer täglichen Basis, daran haben sie sich irgendwie gewöhnt. Was sie sonst schon so beschäftigt, ich glaube, es ist vor allem Zukunft und Perspektivlosigkeit. Das ist sicher ein Ding. Auch momentan die wirtschaftliche Lage, die hat sich sehr stark verschlechtert seit dem 7. Oktober. Israel hat eine Zeit lang die Steuergelder, die Palästinenser zahlen, zurückgehalten und die palästinensische Autonomiebehörde auszahlt. Und es hat viele staatliche Angestellte, also Angestellte von der palästinensischen Autonomiebehörde, also ob das jetzt Lehrer sind oder Ärzte oder was auch immer, die haben dann wirklich für mehrere Monate entweder keinen Lohn bekommen oder einfach viel weniger Lohn bekommen. Es hat sehr viele palästinensische Gastarbeiter gehabt früher, also über 100'000, wo jeweils jeden Tag vom Westjordan dann auf Israel gegangen sind und dann wieder zurück am Abend. Das war sehr ein wichtiger Faktor für die palästinensische Wirtschaft gewesen und die Palästinenser haben dort natürlich viel mehr verdient und haben das Geld wieder zurückgenommen ins Westjordanland. Und das ist dann verloren gegangen, weil Israel eben die Gastarbeiter nicht mehr reingelassen hat. Und natürlich auch ganz viele haben dann ihren Job verloren. Also ich glaube, das ist sicher auch etwas, die wirtschaftliche Lage, die Perspektivlosigkeit. Aber ich glaube, ja, man muss schon sagen, dass das, was momentan die Leute am meisten beschäftigt, das ist der Krieg in Gaza. Ich meine, dass sie sehen, dass schon 10'000 von ihren Leuten dort getötet worden sind. Es sind jetzt, glaube ich, schon über 17'000 Kinder, die gestorben sind, gemäß den palästinensischen Zahlen. Ganze Familien, die ausgelöscht werden, Schulen, Universitäten, Spitäler, die angegriffen werden, zu wenig Nahrung, zu wenig medizinische Hilfsmittel. Und die Bilder, die sie dann halt sehen in den sozialen Medien, oder Palästinenser, die unter Trümmer sind oder auf der Flucht sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was sie beschäftigt. Und viele Leute haben auch Familienmitglieder in Gaza oder Freunde in Gaza. Und ich glaube, was sie einfach irgendwie nicht verstehen, ist, wieso dem Horror in Gaza niemand ein Ende setzt. Und sie fühlen sich einfach ein bisschen allein gelassen von der Welt, so ein bisschen im Stich gelassen. Ich glaube, das ist das, was sie momentan am meisten beschäftigt. Und da kommen wir wieder auf die Hoffnungslosigkeit, auf die Perspektivlosigkeit, wo doch irgendwie dominiert, ist jetzt mein Eindruck gewesen.
Ich fürchte, ich muss da noch eins draufsetzen und dich fragen, befürchtest du auch, dass was jetzt so ein bisschen als Damoklesschwert über uns hängt, nämlich befürchten viele BeobachterInnen mit dem Druck der Rechtsaußenkräfte in Netanjahus Regierung und mit dem neuen Trumpschen Rückenwind aus dem Weißen Haus bald ab Frühjahr 25, dass sich Israels Regierung für eine Komplettbesetzung des Westjordanlands stark macht und überreden lässt. Fürchtest du das Gleiche?
Ja, also ich muss dir vielleicht ein bisschen widersprechen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sich die israelische Regierung muss davon überreden lassen. Also die Regierung, die 2022 gewählt worden ist, die besteht für eine Koalition zwischen der Likud-Partei von Netanyahu und unter anderem zwischen also mit der nationalreligiösen Partei religiösen Zionismus. Und in dieser Koalitionsvereinbarung steht, dass die israelische Regierung Souveränität über das Westjordanland vorantreiben will. Die Annektierung, die steht definitiv auf der Agenda von der israelischen Regierung. Und ich glaube, mit der Wahl von Trump könnte der Plan ohne grosse Gegenwind umgesetzt werden. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, unabhängig davon, ob jetzt Trump oder Harris dort gesessen wären, ich glaube, die israelische Regierung hat sich nicht davon aufhalten lassen.
Können wir jetzt mal versuchen, den Turn mit der Brechstange zu machen? Also vielleicht finden wir ja trotzdem noch irgendwo Momente der Resthoffnung, trotz der angespannten Lage. Hast du vor Ort im Westjordanland irgendwelche hoffnungsvollen Momente auch erlebt?
Ja, also auf jeden Fall. Also ja, klar, ich habe vorher von dieser Perspektivlosigkeit, von dieser Hoffnungslosigkeit geredet. Klar ist es dominant, aber irgendwie gehört das auch zu der palästinensischen Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Und sie haben sich wieder daran gewohnt, also wenn ich das vorher gesagt habe. Und das halten sie nicht auf, dass sie ihr Leben leben. Also, klar, es ist nicht überall gleich. Ich kann jetzt das Beispiel von Ramallah machen, wo ich jetzt war. Die Leute sind dort immer noch auf der Straße, haben sich immer noch getroffen, sind immer noch in Kaffeeshops gegangen, haben immer noch Kaffee getrunken, Tee getrunken, Karten gespielt. Also das Leben geht weiter und ich glaube, das ist ihnen bewusst. Und klar ist das extrem schwierig, aber ja, in meiner Einschätzung nach ist das irgendwie in ihrer DNA drin, dass auch trotz all den Rückschlägen, die sie immer wieder haben, dass das halt weitermachen. Und dass sie irgendwie trotzdem ihr Leben leben, weil, wie gesagt, eben, sie haben sich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen dran gewöhnt. Das ist ja kein neues Phänomen.
Ja. Letzte Frage, Robin. Als du dann im Flieger zurück nach Zürich saßt und auch irgendwie in der heilen Schweizer Welt dann angekommen bist, als du gemerkt hast, krass, die Leute reden hier über Dubai-Schokolade und den Autobahnausbau. Wie hast du all das verarbeitet?
Ja, das ist schon sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also, klar, ich habe Menschen in meinem Umfeld, mit denen wo ich über das reden kann. Es gibt auch sehr viele Menschen auch in meinem Umfeld, die es einfach nicht interessiert. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, oder? Dass man über die Erfahrungen redet und dass man sich austauschen kann. Und ja, wenn es die Leute interessiert, dann ist es schon so, dass viele Menschen halt eine festgefahrene Meinung haben und die fragen dann nicht danach, wie ich das dort erlebt habe, obwohl sie wissen, dass ich lange dort bin. Meine Meinung basiert auf den Erfahrungen, die ich im Westjordanland gemacht habe. Sie basiert auch auf den Erfahrungen, die ich in Jerusalem gemacht habe. Ich habe dort an einer israelischen Universität studiert. Ich habe dort auch mit israelischer Geschichte, Politik und so weiter auseinandergesetzt. So ein aus einer israelischen Perspektive. Ich kann wie sagen, dass ich probiert habe, mir beide Seiten anzuhören. Und ich finde das auch jetzt immer noch wichtig. Also klar, eben, wie gesagt, ich habe meine eigene Meinung, aber ich schätze es mega, wenn ich mit Leuten reden kann, die auch eine andere Meinung haben, die wirklich eine komplett andere Meinung haben als ich und wo ich dazulernen kann. Aber ja, ich habe halt schon das Gefühl, dass das in der Schweiz oftmals so ist, dass man dann einfach für eine gewisse Schublade reingeschoben wird, wenn man eine gewisse Meinung vertritt. Und das ist sehr schade. Und wegen dem ist es auch schwierig, habe ich das Gefühl, um das können verarbeiten, weil man halt nicht immer über die Erfahrungen mit anderen Menschen reden kann.
Ja, das glaube ich. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass wir uns wenigstens jetzt in dieser halben Stunde gut austauschen konnten.
Ja, ich habe mich auch mega gefreut.
Ihr habt Hinter der Schlagzeile gehört, den Podcast von CH Media. mehr Folgen von unserem Podcast oder ein breiteres Angebot findet ihr auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Abonniert uns doch, dann verpasst ihr keine Folge. Schön, dass ihr zugehört habt und bis ganz bald.